Zweites Kapitel. Kein Geld für dumme Flausen.
»Siehst du, was für einen aufgeweckten Buben ich zum Enkel habe?« prahlte Jegorytsch mit einer viel wärmeren Stimme. »Wissbegierig ist er und geschickt. Gut so, Wasjatka, das Geld sollst du bekommen.« Mir war klar, wer dafür bezahlen sollte. Ich machte mich also daran, mein Geld hervorzuholen. Da fuhr Wasjatka durch das Lob ermutigt mit den Ausführungen über seine Pläne fort. »Ich will alles über die Kosmonauten hören, über unsere und die amerikanischen. Und wenn ich groß bin, werde ich selber Kosmonaut.«
»Was hast du da gesagt?« fiel Jegorytsch plötzlich ein.
»Wenn ich groß bin, werde ich Kosmonaut.«
»So, so. Nicht einen Rubel sollst du von mir bekommen für solchen Quatsch.«
»Wieso denn Quatsch? Kosmonauten findet doch jeder gut. Sie sind Helden. Über sie wird im Fernsehen berichtet. Mit ihren riesigen Raumschiffen kreisen sie ständig um die Erde und sie sprechen aus dem Weltall direkt mit den Wissenschaftlern.«
»Und was bringt der ganze Rummel? Sie drehen da oben ihre Runden und im Ob gibt es immer weniger Fische.«
»Die Kosmonauten erzählen uns über das Wetter. Sie können genau sagen, was für ein Wetter morgen auf der ganzen Erde sein wird«, verteidigte Wasjatka weiter die Wissenschaft.
»Was ist daran so besonders? Geh mal zu Oma Marfa. Die kann dir auch vom Wetter erzählen, für morgen, übermorgen, das ganze Jahr. Sie wird bloß kein Geld dafür verlangen, im Gegensatz zu deinen Kosmonauten. Wer bezahlt denn für diesen Zirkus, wenn ich fragen darf? Von Petgas Geld fliegen sie da oben rum, vom Geld deines Vaters.«
»Die Kosmonauten bekommen eine Menge Geld vom Staat.«
»Und woher bekommt der Staat sein Geld?«
»Na, woher wohl? Von Petka, von deinem Vater bekommt er es.«
»Ich habe hier Fische gefangen, und Petka hat sie auf dem Markt verkauft. Er dachte sich, er kann ein gutes Geschäft machen. Doch da kommt Vater Staat zu ihm und sagt, zahl deine Steuern, gib uns all dein Geld, wir haben sehr hohe Kosten.«
»Die in der Duma, die quasseln doch nur rum. Schlimmer als Klatschweiber sind die. Sie machen große Pläne und halten sich für wer weiß wie schlau. Ihre eigenen Wohnungen haben sie sich schön eingerichtet, diese Quarkköpfe, mit piekfeinen Toiletten. Und unser Fluss wird immer dreckiger. Nein, Wasjatka, für deine Flausen zahle ich nicht auch noch. Ich werde nirgendwo mehr hinfahren. Ich verdiene mein Geld doch nicht für solchen Unfug.«
Es lag wohl auch daran, dass Jegorytsch schon etwas getrunken hatte. Jedenfalls regte er sich dermaßen auf, dass er die Reise tatsächlich beinahe abgeblasen hätte. Doch dann brachte Saschka die beiden Flaschen Wodka, und Jegorytsch nahm einen kräftigen Schluck direkt aus der Flasche, rauchte eine Zigarette und beruhigte sich dann allmählich. Wasjatka jedoch bekam kein Geld für sein Radio, und noch während der ganzen Fahrt brummte Jegorytsch etwas über dumme Flausen vor sich hin. Der alte Motor des Kutters machte einen Höllenlärm, so dass es fast unmöglich war, miteinander zu sprechen. So fuhren wir schweigend dahin, bis wir zu einer alten Fischerhütte mit einem kleinen Fenster gelangten. Es war inzwischen dunkel geworden, und am Abendhimmel leuchteten die ersten Sterne. Jegorytsch, der die erste Flasche Wodka geleert hatte, lallte zu seinem Partner Saschka:
»Ich gehe jetzt schlafen. Ihr schlaft am Feuer oder in der Hütte auf dem Fußboden, klar? Und morgen früh bringst du ihn zu unserer Stelle, verstehst du?«
Jegorytsch bückte sich schon, um durch die winzige Tür in die Hütte einzutreten. Doch dann drehte er sich noch einmal um und wiederholte streng:
»Zu unserer Stelle, Saschka. Kapiert?«
»Schon klar«, antwortete Saschka ruhig. Als Saschka und ich später am Lagerfeuer saßen und gebratenen Fisch aßen, fragte ich ihn: »Alexander«, dies war sein eigentlicher Name, »könntest du mir sagen, was eure Stelle ist, wo du mich morgen hinbringen sollst?« »Unsere Stelle, das ist gegenüber von dem Dorf, von dem aus man Anastasias Lichtung erreichen kann«, antwortete Alexander gelassen.
»Was? Erst knöpft ihr mir so viel Geld ab und dann bringt ihr mich noch nicht einmal zur richtigen Stelle?«
»Ja, das ist alles, was wir für Anastasia tun können. Das sind wir ihr schuldig.«
»Schuldig? Und warum hast du mir das verraten? Wie stellst du dir das jetzt vor, mich an eurer Stelle abzusetzen?«
»Ich werde dich dahin bringen, wo du willst, und meinen Anteil am Geld gebe ich dir zurück.«
»Wieso denn plötzlich solche Vergünstigung?«
»Ich habe dich erkannt. Hab sofort gewusst, dass du Wladimir Maigret bist. Ich habe dein Buch gelesen und dein Foto auf dem Umschlag gesehen. Ich werde dich dahin bringen, wo du willst. Nur muss ich dir zunächst noch etwas sagen. Höre gut zu und handle dann besonnen. Es hat keinen Sinn, in die Taiga zu gehen. Du wirst Anastasia dort nicht mehr finden. Sie ist fort. Ich glaube, sie lebt jetzt noch tiefer im Wald oder ganz woanders. Suchen ist zwecklos. Du wirst umkommen in der Taiga. Oder die Jäger werden dich erschießen. Sie dulden keine Fremden in ihrem Revier. Fremde erledigen sie gleich aus der Entfernung, um kein Risiko einzugehen. Äußerlich sprach Alexander fast ruhig, nur zuckte hin und wieder der Stecken auf, mit dem er in der Glut herumstocherte, so dass die Funken in den Nachthimmel aufstieben. »Was ist denn los? Du hast mich schon richtig erkannt, also erzähl mir auch, was geschehen ist. Weshalb ist Anastasia weggegangen?« »Ich möchte es ja selbst jemandem erzählen«, sagte Alexander mit bedrückter Stimme. »Jemandem, der das alles verstehen kann. Ich weiß bloß nicht, wo ich anfangen soll und wie ich es sagen soll, dass es auch verständlich wird, dass ich es selbst verstehe.« »Erzähle es einfach so, wie es war.« »Einfach? Stimmt. Alles ist ganz einfach. Fürchterlich einfach. Höre mir gut zu und versuche, mich nicht zu unterbrechen.« »Schon gut, lass nur hören.«